Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute geht es um Responsible Web Applications und dafür habe ich mir die Joy Heron eingeladen. Hallo Joy.
Hallo.
Die Joy ist bei uns Senior Consultant und war auch schon häufiger im InnoQ Podcast zu Gast. Deswegen überspringen wir jetzt mal die Vorstellung. Aber erstmal müssen wir nochmal sagen, was habe ich denn gerade gesagt? Ich habe gesagt Responsible Web Applications. Davon haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört. Bevor wir aber dahin kommen, erstmal, was hat dich dahin gebracht, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Was war so deine Gedanken, die dich dahin gebracht haben?
Das, was es bedeutet, also das ist eben eine Mischung aus zwei Wörtern. Einmal responsive, einmal accessible. Das Wort entstammt daher, dass ich versucht habe, ich habe irgendwie gesagt, ich möchte so euch vorstellen, wie man responsive und accessible Webanwendungen so von Anfang an gestalten kann. Also das Thema kommt daher, dass ich gemerkt habe, also ich bin sehr lange so ein großer Fan von Mobile First Entwicklung, oder responsive Webentwicklung, dass wir eben so die Rücksicht auf alle möglichen Devices betrachten bei der Entwicklung und dass man das von Anfang an macht. Und ich habe seit vielleicht 2 Jahren, so 1,5, 2 Jahren, so mich ein bisschen tiefer mit diesem Accessibility-Thema, Barrierefreiheit. Und ich habe bemerkt, dass es eben auch, es gibt einige Dinge, die so ähnlich sind, mit Responsive Design und Accessible Design. Und die spielen sehr gut zusammen. Also ich finde, man sollte eigentlich beides von Anfang an betrachten. Und dieser Begriff Responsible Web Applications kam daher, dass ich versucht habe, Responsive und Accessible Web Applications sehr schnell zu sagen. Und da ist irgendwie Responsible rausgekommen. Weil das zu lang ist. Und also das ist halt, ich kann nicht gute Marketingbegriffe erzeugen, wenn ich es versuche. Aber anscheinend, wenn ich es aus Versehen so sage, dann kommen gute Begriffe raus, die man merken kann. Und ich finde halt, der Begriff, ich habe das nicht absichtlich so gemacht, aber ich finde es eigentlich gut, weil responsible heißt verantwortungsvoll, so auf Englisch. Und ich finde, wir haben irgendwie die Verantwortung, vor allem, also ich rede von der Entwicklerperspektive, weil ich Entwicklerin bin. Wir haben so irgendwie eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass unsere Webanwendungen sowohl responsive als auch accessible sind. Das heißt wirklich, dass sie für alle möglichen Geräte, die ich mir vorstellen kann, funktionieren und auch, dass sie für alle so alle möglichen Benutzergruppen gut funktionieren. Das sind die beiden Themen und die sind zum Teil so sehr verwandt miteinander.
Also kann man sagen, also für alle Menschen und für alle Geräte soll die Webseite benutzbar sein.
Genau.
Okay, wir haben ja schon mal eine ganz ausführliche Folge dazu aufgenommen zum Thema Intrinsic Design. Das ist ja so ein bisschen so das weitergedachte Responsive Web Design. Ich würde auf diese Folge verweisen, wer sich da jetzt nochmal näher mit beschäftigen will, sonst nehmen wir ja quasi die gleiche Folge nochmal auf. Aber vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was so deine Erfahrung ist. Warum muss man das so früh schon beachten, dass man Responsive Web Design macht? Und was sind die Kosten, wenn man es nicht tut?
Ich habe dazu ein Gesetz erstellt. Ich habe ein Gesetz gemacht.
Erlassen.
Gefunden. da sage ich halt, in all meinen Erfahrungen, in allen Projekten ist es so, dass es nicht, es gibt keine nicht-responsive Webseiten. Man denkt, also da kommt man zu Kunden und die sagen, ja, wir haben eigentlich so nur Anforderungen auf Desktop-Geräte, weil alle Mitarbeiter so irgendwie so 27-Zoll-Monitor haben und da gibt es keine Einschränkungen mit dem Platz auf dem Bildschirm. Aber dann irgendwann später kommen diese Anforderungen immer, in meiner Erfahrung. Es gibt halt nie den Fall, dass man sagen kann, also wir werden diese Anwendung wirklich nur für den Rest unseres Lebens auf so einen 27 Zoll Bildschirm machen. Und das habe ich immer wieder erfahren. Zum Beispiel mit so einem, also eine Anwendung hätte nur auf Desktops verwendet werden soll, bis plötzlich man das bei einer Messe auf iPad-Geräte vorstellen wollte. Und dann hatten wir irgendwie so in einem Monat die Zeit, das doch so ein bisschen responsive zu machen. Und da, also das ist das erste Gesetz, das ist eben diese Anforderung, wir haben keine Mobilgeräte, eigentlich Quatsch ist und dass das nicht gibt. Und mein zweites Gesetz ist, dass alles, was wir tun können, um es jetzt schon die Grundlagen zu schaffen für so ein responsive Design später, darüber werden wir uns freuen. Mhm. Also in dem Beispiel, was ich erwähnt habe, also ich persönlich, ich kann einfach nicht ab, wenn ich das Bildschirm kleiner ziehe und alle Inhalte so nicht innerhalb von dem Viewport bleiben. Also wenn die irgendwie das Layout zerstören oder sowas. Das persönlich kann ich nicht leiden, deswegen baue ich immer irgendwie ein bisschen responsive Verhalten in meine Anwendungen ein, auch wenn der Kunde das nicht explizit anfragt, weil ich weiß, dass die Anforderung irgendwann mal kommt. Das hilft schon, das im Hinterkopf zu haben. Aber ich baue das einfach so, also ich lege die Grundlagen für so ein responsive Design immer hin, auch wenn ich nicht unbedingt sofort für mobile optimiere. Das heißt, wenn man das tut, also vom Anfang an irgendwie schauen, wie kann ich so ein Layout gestalten, dass es irgendwie ein bisschen responsive ist, das sorgt dafür, dass ich später die Möglichkeit habe, das für Mobile zu optimieren. Wenn man anderswo macht und sagt, ich so nagele mich fest und mein Layout ist immer so mindestens 900 Pixel breit und dann versucht später, das auf Mobile runterzuschränken, da hat man keine Chance und muss das von Anfang an neu bauen. Und das ist der zweite Punkt. Also wenn man so überlegt, also wie teuer so eine Entscheidung ist, wenn man da nochmal umbauen muss. Es gilt sowohl für responsive als auch für accessible. Also im Wesentlichen, wenn die Grundlagen vom Anfang an nicht gelegt sind, muss man die ganze Anwendung neu bauen. Also alle Arbeit. Also und dann kostet das doppelt. Also mindestens doppelt. Also irgendwie. Das ist natürlich so eine Einschätzung, aber so ist das. Also du baust die Anwendung einmal, merkst, dass wir dann doch responsive, also Verhalten brauchen, dann schmeißt du das alles weg und musst komplett neu bauen. Und das ist halt teurer. Das ist klar, dass das teurer ist. Und was ich versuche immer so auch Kunden zu erklären, ist, dass mit heute, mit modernem CSS und modernem HTML ist es so, dass wir, wenn wir halt ein bisschen mehr Zeit vielleicht investieren in dem Responsive Design, ist es genauso teuer. Also ist halt, da haben wir was. Und es ist wirklich nicht viel teurer. Also es kann sein, wenn man noch nicht die Fähigkeiten hat, so irgendwie, man hat noch nicht gelernt, wie CSS Grid funktioniert oder wie Flexbox funktioniert. Jetzt bei CSS könnte es sein, dass man ein bisschen mehr so Zeit für das Responsive Design benötigt. Aber wir sind dann, also diese Zeit, also wenn man später das nochmal machen muss, dann muss man das nachher auch lernen.
Ja. Also lohnt es sich einfach früher zu investieren. Ja. Okay, und wer da mehr drüber wissen will, der hört einfach mal oder die hört einfach mal in die Folge 74 rein. Da haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen. Dann lass uns doch jetzt mal auf den anderen Aspekt von Responsible Web Applications schauen, nämlich die Accessibility. In der Folge 71, da hat unser Kollege Andreas zusammen mit dem Stefan gesprochen und die haben ganz ausführlich darüber geredet, warum Accessibility denn so wichtig ist, auch in internen Anwendungen und wie das halt so ist, wenn das nicht so ist. Und ich glaube, das perfekte Accessible Design zu bauen, ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dein Anspruch ist so ein bisschen, zumindest mal diese 90% hinzubekommen. Ist das richtig?
Genau, also da komme ich aus der Richtung, dass ich gerne, also ich bin kein Screenreader-Benutzer zum Beispiel. Dann ist es für mich sehr schwierig, das wirklich so 100% für Screenreader zu optimieren. Aber also wenn man einiges lernt, kann man so das irgendwie 70-80% schaffen, so für eine Webseite. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man so einfach die Grundlagen lernt, damit man so eine Webseite baut, die mehr oder weniger so accessible ist. Was ich damit meine, ich verwende zwei Tools hauptsächlich, um Accessibility zu testen, wenn ich Anwendungen schreibe. Zum einen ich verwende Mac bei der Entwicklung. Und da kann man zum Beispiel eine Einstellung für den Safari einschalten, dass die Links in der Webseite so per Tab so erreichbar sind. Und dann kann ich zum Beispiel die Keyboard Accessibility von der Webseite ganz gut testen. Das heißt, ich kann durchgehen und schauen, okay, wenn man mit der Tastatur so in der Anwendung so sich durchnavigiert, folgt es so eine sinnvolle Reihenfolge, kann ich alle Elemente so erreichen mit dem Keyboard und so weiter und so fort. Und kann ich irgendwie navigieren? Gibt es genug Navigationsmöglichkeiten innerhalb von der Anwendung, dass ich mit der Tastatur so gut so über die Seite navigieren kann? Das ist das eine. Und dann verwende ich nachher auch einen Screenreader. Also Screenreader-Benutzer sind in der Regel so auch Tastaturbenutzer. Also wenn man die Keyboard-Reihenfolge von der Benutzability von der Seite so richtig ist, dann ist das auch ein guter Schritt, sage ich mal so. Und dann verwende ich auch so einen Screenreader. Und da finde ich, ist ein sehr gutes Werkzeug, um so eine Webseite zu testen, weil da hört man, während man man bekommt so einen komplett anderen Blick auf der Anwendung, das man entwickelt, wenn es einem vorgelesen wird. Muss man durch die ganze Anwendung durchgehen und dann muss man überlegen, also wenn ich das nicht sehe, habe ich genug Informationen zu verstehen, was das ist. Und dann solche Dinge, so wenn ich merke, also irgendwie, da wird mir was vorgelesen, was total sinnlos ist und ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Vielleicht ist es so ein visuelles Icon, was nicht da sein muss. Und dann kann ich das verstecken für Screenreader. Oder ich merke, es gibt irgendwas Visuelles auf der Seite, was für einen sehenden Benutzer vielleicht klar ist. Aber wo ich als Benutzer, also wenn ich mit dem Screenreader da durchgehe, da merke ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und da ist auch ein Hinweis darauf, dass ich da vielleicht irgendwie etwas ergänzen kann, um es so auch für Screenreader-Benutzer zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu erwähnen, also Accessibility heißt nicht nur Screenreader-Benutzer. Es heißt einfach so Menschen, die assistierende Technologien benutzen in irgendeiner Form. Aber für mich, also das sind einem eben die zwei Werkzeuge, die ich verwende. Also wenn man es hinkriegt, dass ein Screenreader damit gut klarkommt, dann ist das Basis für Accessibility in der Richtung ziemlich gut.
Okay. Und wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du jetzt so einen Screenreader anmachst, schließt du dann deine Augen, damit du dann auch mitbekommst, wie das, dass du das nur noch hörst, die Webseite, oder lässt du deine Augen auf und schaust auch, ob irgendwas übersprungen wird?
Ich habe gehört, dass man die Augen schließen soll. In der Regel mache ich das nicht unbedingt. Ich glaube, dass auch wenn man die Augen nicht schließt, kann man die Information gut mitbekommen. Für mich ist es tatsächlich, das sind unsere persönlichen Präferenzen. Für mich ist es einfacher, Dinge zu verstehen, wenn ich etwas sehe. Und was der Screenreader, also was der Voiceover zum Beispiel macht, ist, dass er auch die textuelle Beschreibung von den Labels und so weiter auch auf so einen Balken auf dem Screen so vorliest. Und ich glaube, deswegen ist es für mich so einfacher, da mitzubekommen, was los ist.
Ja. Und ist das bei Screenreadern auch so wie bei Browsern, dass ich eigentlich quasi verschiedene Screenreader ausprobieren müsste, wenn ich jetzt, also wenn ich dafür das Budget und die Zeit hätte, das zu tun? Oder
wenn man dafür die Zeit
die alle im
und
Kern
Budget
gleich?
Hätte, dann wäre das super.
Ja.
Ja. Bei mir, also ich finde halt, da müssen wir schauen, was wir leisten können. Und für mich ist das so, also bei mir funktioniert der Safari zuverlässig, aber ich habe zum Beispiel Probleme auf Mac mit Firefox. Ich weiß es nicht, warum VoiceOver mit Firefox so manchmal einfach nicht so gut funktioniert. Und das, das ist dann schwierig. Ich weiß es nicht, wie Screenreader-Benutzer, die Mac verwenden. Ich weiß nicht, ob sie das Firefox einfach nicht verwenden oder ob ich einfach die Steuerung in Firefox nicht verstehe. Für mich ist es so, ich glaube auf jeden Fall, wenn es in VoiceOver funktioniert, ist es besser, als wenn ich es gar nicht teste. Das ist so mein Anspruch. Und dann oft ist es so, wenn ich das getestet habe und ich wirklich 100% sicherstellen möchte, dass das für, also da ist es irgendwie wahrscheinlich barrierearm, dass es irgendwie benutzbar ist für jemanden mit Screenreader. Das heißt aber nicht, dass es für Screenreader optimiert ist. Das ist eine andere Stufe der Accessibility.
Ja.
Und wenn ich wirklich möchte, dass es für Screenreader so optimiert ist, muss ich dann zu einem Screenreader-Benutzer gehen und den fragen, das zu testen. Aber ich finde es wirklich so eine Frechheit, muss ich zugeben, wenn man einfach die Anwendung gar nicht testet und dann so einem Screenreader-Benutzer, also Screenreader-Experten fragt, bitte teste das mal. Und dann sind so viele Dinge falsch, dass man wirklich so nicht so viel davon mitnehmen kann. Er sagte, diesen ganzen Bereich ist für mich nicht erreichbar. Da kann er dir nicht so die unterschiedlichen Kleinigkeiten erzählen, was man da verbessern kann, sondern es ist ganz viel irgendwie, die ganze Seite ist schlecht. Deswegen finde ich, wenn man wirklich für optimierte Screenreader, so Usability, muss ein echter Screenreader-Benutzer das verwenden. Aber wir sollten lernen, dass die Grundlagen, damit wir zu dem Punkt kommen, wo wir wissen, zumindest sind alle Elemente auf meiner Seite mit einer Tastatur so erreichbar. Zumindest ich habe so Gedanken gemacht, wie die Navigation von der Seite ist. Also, dass es funktioniert und so weiter und so fort.
Ja, ich meine, das passt ja auch gut zu deiner Beschreibung, dass man mit diesen grundlegenden Prinzipien, die du vorstellst, ja zumindest mal auf so 70-80% kommt. Man hat es mit einem Screenreader gut getestet, mit dem funktioniert es schon mal gut. Und wenn man darüber hinaus will, dann braucht man wahrscheinlich ein Accessibility Audit, wo sich das jemand wirklich mal in Ruhe anschaut, das auch mal durchtestet. Und das ist natürlich auch was wie einen User-Test oder andere Arten von User-Tests, die man einfach auch zusätzlich einplanen muss, als Budget, als Zeit und so weiter. Ne? Aber dass man zumindest mal weiß, okay, grundsätzlich ist diese Webseite benutzbar und auch accessible.
Genau.
Dann habe ich noch eine Frage, weil ich mir das zumindest in meiner Erfahrung, dass so ist, wenn ich auf dem iPhone dieses Voice-Over nochmal benutze, wir sind ja beide Mac- und iPhone-User, muss man dazu noch ergänzend sagen, dass da doch die Accessibility nochmal ein bisschen anders ist, weil man ja viele Sachen doch irgendwie darüber, dass man die da drüber hovert mit dem Finger vorgelesen bekommt. Hast du damit auch Erfahrung, wie du das auf dem iPhone machst, oder machst du nur auf dem Mac deine Tests?
Tatsächlich mache ich nur auf dem Mac meine Tests, aber jetzt habe ich Lust, das mal zu machen.
Okay.
Sorry, ich habe das tatsächlich noch nie verwendet auf dem iPhone.
Alles klar. Gut, dann lass uns doch mal kurz in diesen Bereich gehen. Was müssen wir denn tun? Also ich glaube, eine Sache, die wir alle schon mal gehört haben, ist, man sollte semantisches HTML benutzen. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele geben, welche semantischen Dinge direkte Auswirkungen auf Screenreader, Benutzer und Benutzerinnen haben?
Ja, das kann ich machen. Also die Punkte, die ich auflisten würde, die sind alle unter der Webseite responsibleweb.app zu finden. Also was ich vielleicht dazu sagen so möchte, also ich finde dass der Punkt mit dem semantischen HTML super wichtig. Und für mich ist es so, also das spielt mit dem responsive Web Entwicklung auch so viel, also sehr gut zusammen. Und der Grund dafür, so mit responsive Web Design ist es so, dass ich so, ich möchte so einen Container und so irgendwie, das sage ich immer so, das hatte ich auch in einem Intrinsic Design Folge erwähnt, ich möchte irgendwie so einen Layout Container drumherum, der responsive ist, der sich anpasst an mein so Viewport Breite. Und dann möchte ich da drin, dass die Inhalte sich zerquetschen, wenn die nicht genug Platz haben. Und das Ding ist, dass HTML also bietet sehr gut diese Container. da muss man nicht irgendwie alles in meinem Dokument so mit Div-Elemente definieren, sondern ich kann so wirklich so semantisch sagen, also was ist dieser Bereich? Und vielleicht als erstes kann man so erwähnen, es gibt in HTML so, die heißen Landmarks oder so, ich glaube, es ist Role Landmark. Das sind diese Regionen in HTML. Mhm. Und das ist vor allem, also das ist der Header, der Main und der Footer, diese Bereiche. Und der Header, also man kann sich das vorstellen, der Header wäre so oben auf der Webseite vielleicht oder vielleicht links. Aber das ist der Bereich, so wo ich ein Navbar finde, so das über die ganze Seitennavigation so etwas anbietet. Und dann gibt es den Main-Bereich, das sind mein Hauptinhaltsbereich und der Footer unten. Also ich kann das mir so vorstellen, also wenn ich ein Design betrachte. Das bietet auch so eine Ebene für Screenreader. Die können auch genau diese drei Regionen auch finden. Also ein Header ist da, wo diese Navigationslinks sind. Der Main ist der Hauptinhaltsbereich, der Footer. Es ist der Bereich, wo ich eventuell zusätzliche Informationen finde, der Link zu der Datenschutz und so weiter und so fort. Und das sind so etablierte so Muster in der Struktur von unserer Webseiten. Wir sollten nicht dafür Divs verwenden, sondern wir sollten das echte HTML-Element verwenden. Weil dann gibt es zum Beispiel für Screenreader, ich glaube, der IE11 ist da noch nicht so, also der ist ein bisschen alt, aber alle anderen Browser, die neueren, da gibt es für so Screenreader so Tastaturkürzeln, wo man eben sagen kann, wenn ich auf der Seite bin, dass ich zu dem Header springen kann oder dass ich zu dem Footer springen kann oder dass ich zu dem Main-Bereich springen kann. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist, was man zum Beispiel als das Layout für die ganze Seite, so, finde ich, sollte man diese Tags, diese HTML-Tags verwenden.
Mhm. Ja. Und wie ist das mit Überschriften? Also ich glaube, wahrscheinlich kennen alle irgendwie H1, H2, H3. Ich glaube, das machen wir viele oftmals einfach so nach dem Bauchgefühl, was man da am besten nimmt, was am besten vom Design passt. Was muss man denn da beachten?
Ja, das ist genau ein Fehler, den fast jeder Entwickler macht. Und ich habe das auch also am Anfang gemacht, wenn wir entwickeln, verwenden wir oft Bootstrap oder irgendwas anders. Und wir Entwickler sind so schlau, dass wir denken, wir sind Designer auch. Und dann sagen wir, ach, diese Titel hier, wenn ich ein H2 setze für diesen Titel, das ist mir zu groß. Also nehme ich lieber den H5, der sieht für mich besser aus. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und der Grund ist, dass die Heading-Ebenen, das sind so die H1 bis H6 HTML-Tags, die Heading-Ebenen sind nicht dafür da, um uns visuell zu zeigen, also wie dieses Heading aussieht, sondern sie sind dafür da, so die Dokumentstruktur so auf eine sinnvolle Weise aufzubauen. Man kann sich das vorstellen, also diese Heading-Ebenen, da kann man zum Beispiel so, das sollte man sich irgendwie als ein Table of Contents, Inhaltsverzeichnis ist das auf Deutsch, so betrachten. Also das ist eine sinnvolle Reihenfolge von Heading-Ebenen. Und das, also dass die zum Beispiel die H2-Punkte, so, die H3-Unterpunkte zu dem H2 da oben gehören. Und es ist so, wenn man Heading-Ebenen rauslässt, das für so jemanden, der assistierende Technologien verwendet, das einfach total verwirrend ist. Dann werden sie denken, dass sie etwas einfach verpasst haben, wenn sie von einem H2 so Heading-Ebene zu einem H4 so gelangen. Denken Sie, wo ist das H3 da drin? Also habe ich irgendwelche Inhalte verpasst? Und das ist genau dieser Punkt, das wir vermeiden wollen. Wir wollen nicht vermeiden, dass wir wollen wirklich eine einheitliche Dokumentstruktur aufbauen. Und das kann man mit Heading-Ebenen sehr gut machen. Also das ist auch so ein Punkt, wenn es Heading-Ebenen gibt. Es gibt so für Screenreader zum Beispiel, die können, und ich glaube wahrscheinlich auch für andere assistierende Technologien also auch, die können einfach die ganzen Heading-Ebenen vorlesen, um eine Übersicht von der ganzen Seite zu bekommen und können dann direkt zu einem Heading-Ebene springen. Und das ist ein sehr guter Weg, wie man so innerhalb von der Seite navigieren kann. Und wir sollten die auch verwenden, auch für unsere interne so Enterprise-Anwendungen, so überlegen, welche Bereiche gibt es in meiner Anwendung aktuell. Dann wirklich den richtigen Heading-Ebene dafür verwenden und notfalls das mit CSS kleiner machen, wenn es kleiner sein muss. Ein H2 muss nicht visuell groß sein. Das ist Quatsch. Also man kann den auch kleiner, so mit CSS kleiner machen und anders stylen, je nach Kontext, damit es visuell passt. Mhm. Aber so das HTML-Ebene sollte richtig sein.
Mhm. Okay, also das heißt also, die H-Tags sind quasi ein Outline unseres Dokuments und nicht irgendwelche visuellen Elemente. Und das bedeutet auch, als wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so eine Unterüberschrift, also ich habe jetzt irgendwie den Case Podcast 84, Responsible Web App, und darunter setze ich irgendwie einen Untertitel, Joy Heron erzählt uns viele interessante Dinge über Web-Applikationen, dann ist diese Unterüberschrift kein H-Tag, richtig?
Aus dem Bauchgefühl hätte ich Nein gesagt. Weil für mich sollte der H2 wirklich sagen, also was kommt hier hin? Und wenn es nur so ein kleiner Schnipsel von Text ist, ist das eher so, es ist nicht irgendwas, wo so, wenn ich da hinspringe, das ist alles, was da ist. Und da geht man nicht weiter. Also da würde ich eher so ein P-Tag oder so, keine Ahnung, was anderes nehmen.
Ja. Ja. Okay, cool. Ich glaube, das war jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber okay, gut. Wie ist das denn beispielsweise mit Listen? Was muss ich denn bei Listen beachten?
Man sollte die einfach, also man sollte sie oft verwenden. Also ich glaube, wir denken oft, Listen sind das, wo ich diese Punkte oder diese Zahlen in der UI sehen möchte. Und das stimmt vielleicht ein bisschen, aber vieles kann eine Liste sein, also auf der HTML-Ebene, was nicht unbedingt wie eine Liste aussehen muss in der UI. So ein gutes Beispiel ist, wenn wir so eine Anwendung haben, also haben wir sehr oft so Listenansichten von irgendwas. So typischerweise, wenn wir so eine CRUD-Anwendung bauen, haben wir so diese eine Ressource, wo es alle unsere Entitäten auflistet, und wir können da drauf klicken und kommen so in eine Sicht von dieses Ding, was auch immer das ist. Mhm. Und es gibt keinen Grund für diese Ansicht, das als Div-Tags zu implementieren. Wir können dafür einfach eine Liste nehmen und dann die einzelnen Elemente sind so LI-Elemente. Wir können entweder wenn wir merken, das ist eine Reihenfolge gibt von die Elemente, die wir auf der Seite haben, dann können wir ein Ordered List nehmen, das ist dieses OL. Oder wir können, also wenn es anordert, also das ist in sehr vielen Fällen, ist das eben so, es gibt keine Ordnung von den Elementen, die auftauchen, dann können wir so ein UL, so unordered list nehmen. Und das sollten wir, also man sollte vielleicht beachten, ich glaube, wenn man so das Styling mit Flexbox oder Grid anpasst, kann es sein, dass diese Listen, also da sollte man das mit Screenreader testen, man muss manchmal den Role-List auch auf der Liste setzen, damit das noch für einen Screenreader wie eine Liste ist. Aber der Vorteil, also da meine ich, also wenn man zum Beispiel Display Grid auf ein UL setzt, dann verliert dieses UL seine Liste-Charakteristik auf HTML-Ebene. Da kann man in dem HTML sagen, UL, Role gleich List. Und dann bleibt das bestehen. Aber der Vorteil davon ist, dass wenn das für Screenreader also ich teste viel in Screenreader, deswegen sage ich mal Screenreader, aber man kann Screenreader, wenn ich das sage, wirklich durch assistierende Technologie ersetzen. Aber da ist es so, wir können, also es gibt mehr Kontext. So eine Liste kann für Screenreader oder andere assistierende Technologien sagen, wie viele Elemente kommen in diese Liste vor, damit ich das ein bisschen so den Kontext habe, was auf mich zukommt, zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Das ist der Vorteil von Listen. Und dann gibt's auch zum Beispiel der Definition List und Description List. Ich verwechsel immer. Das ist Description List, glaube ich. Der DL.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, da kann ich, das ist so wie ein, das ist ein DL und da drin ist ein DT. Da definiere ich so ein Wort und dann mit DD-Tag, der direkt danach folgt, kann ich sagen, was dieses Wort bedeutet in dem Kontext. Also da kann ich zum Beispiel, also das kann ich auch für einige Kontexte, so für die gruppierte Informationen zum Beispiel verwenden. Es gibt dafür, also das ist irgendwie besser, als wenn ich nur Text so beschreibe.
Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, hieß DL früher Definition List und irgendwann wurde es umdefiniert, dass es Description List heißt, weil das ein bisschen allgemeiner ist. Weil es nicht unbedingt immer Definitionen sein müssen, sondern manchmal auch einfach Beschreibungen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und wo wir gerade bei denen sind, bei diesen DLs, ich habe oft die Situation gehabt, dass ich die gern benutzt hätte. Also beispielsweise habe ich eine Ferienhausseite und es gibt ein Baujahr und eine Anzahl von Personen und so weiter. Und das gibt's ja für jedes Haus und dann steht da halt, wie das beschrieben ist. Dafür würde sich die ja total anbieten. Mhm. Aber es ist mir immer schwer gefallen, die zu stylen, weil der dann in dieser Definition List immer abwechselnd die DTs und die DDs kommen und die keinen Rahmen drumherum haben. Hast du da einen Tipp für mich, was ich da tun kann?
Ja, also das habe ich auch, meine erste Variante von diesem Responsible Web.app Webseite habe ich auch so das irgendwie gesagt, ach, ich finde es doof, dass es manchmal schwierig ist zu stylen, weil man darf irgendwie nicht so so verschachtelte Divs, also Divs innerhalb von der Definition List setzen. Und jemand sehr nett hat mich darauf hingewiesen, dass tatsächlich darf man das aktuell, also in neueren Browsern ist das jetzt ein Teil von der aktuellen HTML-Spec, dass innerhalb von einem DD so man wirklich so ein Div setzen kann, um die DTs und DD-Elementen zu wrappen, dass man das zum Beispiel mit Flexbox oder so ein bisschen anders stylen könnte. Und das fand ich gut und da haben wir das auch getestet. Und es ist auch so, dass ältere Browsern, da muss man das testen, natürlich, aber also zum Beispiel der IE11, der kommt mit so dieses Div auch klar. Also das ist halt nicht Teil des Specs zu dem Zeitpunkt, aber die älteren Browser haben das auch erlaubt. Insofern ist das etwas, was man musste das einfach in allen Browsern testen, die relevant sind. Aber das ist jetzt so, dass wir das tatsächlich tun können, um dass wir so ein DD, also ein DL-Element und dann die eigentlichen Begriffen so jeweils in so einen Div-Tag-Wrapper setzen können, damit wenn wir das für das Styling nachher benötigen.
Ja. Mhm. Gut. Ein ganz wichtiges Thema in Accessibility und allgemein im Web ist ja auch immer Formulare. Welche Dinge muss ich denn in meinen Formularen beachten?
Ja, also bei Formulare ist es so, man sollte auf jeden Fall das HTML-Label-Element verwenden für ein Inputfeld. Und man sollte diesen Label halt, es gibt so Label und dann es gibt so ein For, also das Label For und ein ID. Also dann kann man das ID von dem Inputfeld damit verbinden. Das sollte man auf jeden Fall tun. Also quasi ein Label wirklich für jedes Inputfeld verwenden und das wirklich mit dem richtigen Inputfeld verbinden. Weil wenn man so mit einem Screen, also mit einem, mit, also da durchgeht, und auf, also einfach auf dem Label, also auf dem Inputfeld klickt, was das tut, ist, wenn man das vorgelesen bekommen würde, zum Beispiel, würde dieses Inputfeld dann nicht einfach Input Text heißen, sondern, zum Beispiel Name Input Text, damit man, damit ich weiß, dass ich so einen Name an der Stelle angeben muss. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil, ansonsten ist es halt so, wenn du nur so dir jemanden sagst, also füg irgendwelcher Text hier ein, dann ja, möchtest du das tun. Aber es ist halt, was ist das für ein Text? Also es ist irgendwie ja klar, dass dass wir das tun sollen. Und es ist auch wichtig, dass wir so den Placeholder für den Inputfelder nicht dafür verwenden. Also einige Leute sind denken, sie seien schlau oder es gibt irgendwelche Designvorschläge, die sagen, also es ist so total langweilig, dass der, also in Standard-HTML ist das Label immer vor dem Inputfeld. Immer. Es gibt das Label, das sagt dem was, also was das ist. Und dann kommt ein Inputfeld direkt danach in der Regel. Oder also eigentlich direkt darunter, wenn man so, so gutes UI, also gutes Formdesign macht. Und dann der Placeholder in einem Inputfeld ist zum Beispiel dafür gedacht, dass man so ein Beispiel sagen kann, was man da eingeben kann. Zum Beispiel, der Label wäre Name und der Inputfeld hätte den Placeholder John Smith. Also dass ich ungefähr weiß, wie das auszusehen hat. Und es ist sehr wichtig, also nicht nur für zum Beispiel Screenreader-Benutzer an der Stelle, dass man die Formularfelder so so implementiert, sondern auch für Menschen, die wie heißt das denn nochmal? Also die Menschen, die schnell den Kontext verlieren können, wenn sie wenn sie ein Formular ausfüllen. Es gibt einige Menschen, die so ein bisschen kognitiv beschränkt sind und wenn sie ein langes Formular ausfüllen müssen, ist es so, dass sie könnten auf ein Inputfeld klicken und manchmal, also einige Entwickler kommen auf die Idee, dass sie das Placeholder verwenden für das Label. Die klicken in dem Feld und dann vergessen sie, also was davor gestanden hat. Also wenn der Name, also wenn dieses Label Name so plötzlich verschwindet, dann wissen sie nicht mehr, was tue ich hier an dieser Stelle. Also das sollten wir nicht, für solche Benutzer, wir sollten Rücksicht auf sie nehmen. Es gibt keinen guten Grund, da das Label verschwinden zu lassen. Wir sollten denen diese Informationen weiterhin als Hilfe, also einfach da stehen lassen. Punkt. Ja. Es gibt wirklich keinen Grund, den Label, so mit diesem Muster, Label, Inputfeld, es gibt keinen guten Grund, da davon wegzugehen. Vor allem, weil es sehr wichtig ist, dass, also es gibt so viele so Services und so weiter, wo alle möglichen Menschen müssen so dieses Formular ausfüllen. Zum Beispiel, wenn wir sich überlegen, so irgendwie so diese Impfungenregistrierung oder so. Also wir sollten, also das ist so vielleicht ich weiß nicht. Das ist ein gutes Beispiel vielleicht. Ja. Also wir sollten sicherstellen, dass jeder Benutzer, der da drauf kommt, sollte dieses Formular ausfüllen können. Jeder Benutzer. Ja. Und da sollten wir einfach die etablierte Muster so verwenden. Punkt. Also ich finde, da sollten wir nicht so wild so anders stylen und so weiter und so fort. Also da finde ich auch zum Beispiel dieses Design von Material Design, die hatten auch Probleme, die haben dieses Rand rund um das Label, also so rund um das Inputfeld entfernt, weil sie dachten, das sei schöner. Und die haben rausgefunden, dass, dass Benutzer damit nicht klarkommen, weil sie das nicht als Inputfeld erkennen. Und dann haben sie in späterer Version das irgendwie zurückgedreht. Also wir sollten nicht zu wild mit unseren Designvorstellungen da rumgehen. Wir sollten einfach so etablierte Muster weiterverwenden.
Ja, definitiv. Ich meine, das gilt ja auch ganz unabhängig von Screenreadern auch für so Sachen wie Links. Ne? Viele sind ja sehr kreativ, was ihre Links angeht, aber etwas, was blau in einem beliebigen Blauton ist und unterstrichen ist, das erkennt halt jeder Mensch als Link. Aber wenn es halt was ganz anderes ist, ist es manchmal gar nicht mehr so leicht zu erkennen. Auch jetzt für mich, ne? Dass das jetzt ein Link ist.
Genau.
Und ich finde auch, dass mit diesen Placeholdern, das stört mich manchmal auch schon in dem Formular. Dann ist es ja manchmal so, erst der Vorname, dann der Nachname und manchmal andersrum und dann habe ich es ausgefüllt, habe ich es jetzt richtig rum ausgefüllt, dann muss ich in das Feld reingehen, das ausschneiden, gucken, was stand da vorher, wieder einfügen. Also da bin ich auch schon genervt von, wenn ich das machen muss.
Ja, und das ist eben so ein Punkt, also ich finde, wenn man diese, das ist ein großer Punkt für mich, wenn wir die Accessibility von der Seite verbessern, da erhöhen wir immer die Benutzbarkeit von der Seite. Immer.
Ja.
Da lernt man einfach da so mehr darüber, wie navigiere ich innerhalb von dieser Seite. Wie kann ich zum Beispiel, da diese Navigationsthema mit Accessibility, da kann ich sehr viele so Ideen auch rüberbringen für das Mobile-Seiten zum Beispiel. Weil auf Mobile ist es auch so, ich habe auch diesen Fall, also für, dass ich nicht alles auf einmal auf dem Bildschirm sehe, sondern dass ich irgendwie durch die Anwendung navigieren muss. Und zum Beispiel, wenn ich an eine Stelle in der Anwendung, also an eine Stelle in der Anwendung bin und an dem Zeitpunkt im nächsten Schritt so irgendwo anders hin navigieren muss, dann kann ich einen Link so auch so ein mit diesem Hash, dieses Anchor-Links. So nennt man sie, oder? Wenn ich halt, ich kann zu anderen Elementen in meine Web-Anwendung verlinken, Und dann kann ich das auch, also das hilft das Accessibility so von der Seite, aber das kann ich auch, das verbessert auch das Responsive-Verhalten von der Seite an der Stelle.
Ja. Sehr cool. Es gibt noch ein paar andere Tipps auf der Seite, aber ich würde gerne noch eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen und das ist das Thema so, was man auch manchmal mit Akkordeons löst, was man auf verschiedene Art und Weisen lösen kann, nämlich das Problem, ich habe auf einer Webseite einfach sehr viel Content und ich möchte jetzt Teile davon vielleicht ausblenden, weil die optional sind oder weil ich die nur bei Interesse anklicken möchte und das gilt ja sowohl für Benutzer, die sehen können, als auch für die nicht sehen können, möchte ich ja auch ausblenden können. Wie kriege ich das so hin, dass das für beide Gruppen funktioniert?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Also ich habe also für eine neue Anwendung, die ich gebaut habe, zusammen mit den Jan Stampion, das heißt Spacey, da habe ich das HTML-Details-Element verwendet. Das ist ein Element, was das eigentlich so eigentlich anbietet. Also ich habe ein Details-Element und da ein Summary drin und ich kann, also per Default ist das eingeklappt, außer wenn ich so ein Open-Attribut setze. Und dann ist das quasi, hat so ein Akkordeon, was von HTML so ausgeliefert wird, ich muss nichts tun, funktioniert. Das habe ich verwendet, das war nicht sehr gut, dass das jetzt gibt. Und dass man das einfach für moderne Browser verwenden kann. Was es auch geben kann, ist, wir müssen, das ist so eine Custom Element, die ich in jedem Projekt schreiben müsste, man eben so einfach so einen Button baut, der so einen Bereich ein- und ausklappt. Und ein Fehler, den ich schon gesehen habe, war dieses Area Expanded Attribut. Also Area Expanded ist ein Attribut, was so ich an einem Button so packen kann, um das Button zu sagen, welcher Zustand ist der Inhaltsbereich aktuell, ist das eingeklappt oder ist es ausgeklappt? Und was das tut, ist, dass es die irgendwie diesen Button den Kontext gibt, damit der Screenreader weiß, ist, also der wenn der Screen Reader wird das dann vorlesen als so Toggle-Button collapsed oder expanded oder und so weiter oder so und so fort. Und der Fehler, den ich gesehen habe, ist, dass an einige Stellen jemand hat so einen Toggle gebaut, der das getan hat, aber der hat das Attribut an dem Inhalt gesetzt und nicht an dem Button. Und das ist an der Stelle nicht richtig, weil, weil das Attribut ist wirklich so ein Attribut von dem Button und das andere muss ich dann selber bauen. Das eigentlich, da muss ich dieses Verhalten, wie so ein Toggle-Button funktioniert und was es tut, das muss ich selber mit JavaScript bauen. Da habe ich auf der Responsive Web App, da habe ich so irgendwie mein Custom Element, den ich oft verwende, an der Stelle, also auch die JavaScript Implementierung davon gemacht. Da kann man schauen. Aber dieses Verhalten muss ich dann an der Stelle selber bauen. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich gemerkt habe, dass dieses Details Element eigentlich das tut, was ich möchte, weil das bedeutet, dass ich keine JavaScript brauche, damit dieses Akkordeon funktioniert. Und das ist auch der Punkt, also wenn ich das baue, mache ich das auch mit Progressive Enhancement. Das heißt, wenn JavaScript nicht enabled ist aus irgendwelchen Gründen oder für ältere Devices, so wo ich einfach, dann kann ich dieses dann ist es per Default ausgeklappt und ich klappe es erst ein, wenn JavaScript tatsächlich aktiviert ist. Das ist zum Beispiel mit der Webseite selber, das responsiveweb.app, da verwende ich neueres JavaScript-Syntax tatsächlich. Auf meinem Android-Browser, da habe ich irgendwie Klassen, also ES6-Syntax verwendet. Auf meinem Android-Browser, wo ich das getestet habe, habe ich bemerkt, dass JavaScript funktioniert nicht. Also wenn auf da dieses Table of Contents bei auf dieser Webseite ist, also auf Mobile habe ich das eingeklappt und einklappbar, ausklappbar gemacht. Aber auf meinem Android-Handy, da funktioniert JavaScript nicht. Aber das ist per Default ausgeklappt und der Benutzer merkt nicht, dass irgendwas da schiefgegangen ist, weil es heißt, dass es einfach ausgeklappt ist. Und da habe ich mich gefreut.
Ja, sehr cool. Ja. Gut, Joy. Dann sage ich mal, alle Hörerinnen und Hörer, die das weiter interessiert, sollten auf jeden Fall auf responsibleweb.app mal draufgehen und dann auch noch ein paar weitere Tipps sich anschauen. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für diese ausführliche Erklärung und den Hörerinnen und Hörern, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.